Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Und früher ging es dann immer gleich um den, wie ist das so schön, wenn man früher die Nachrichten guckte, so in den 70er Jahren, nicht der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat beschlossen, den Diskontzins oder den Lombard dorthin zu setzen. Da hat man ja Wunder, was jetzt passiert ist. So weit wird es nicht kommen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Lieber Bert, Grüße nach Düsseldorf.
Danke. Ja, eines der Themen, die in dieser Woche die Schlagzeilen in der Presse bestimmten, war die Meldung des Statistischen Bundesamtes, dass die Inflationsrate in Deutschland im Mai auf 2,5% angestiegen ist. Den höchsten Stand seit fast 10 Jahren. Und mit 2,5% liegt der Preisanstieg deutlich über dem seit 2003, allerdings für die gesamte Eurozone, geltenden Inflationsziel von nahe, aber knapp unter 2%. Und da dieser Preisanstieg begleitet wird von einem konjunkturellen Aufschwung, wird von nicht wenigen, man kann sogar sagen vielen Kommentatoren vor einer Rückkehr der Inflation gewarnt. Und der Chefökonom einer großen Bank aus den Niederlanden sagte, der Anstieg zeigt, dass die ganze Palette potenzieller Inflationstreiber aktuell in voller Bewegung ist. Und wenn man bedenkt, dass zum 1.7.2020 die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, aber zum 1.1.21 wieder auf den Regelsatz angehoben wurde und die Rohölpreise für die zweite Jahreshälfte deutlich angestiegen sind, kann man davon ausgehen, dass wir demnächst eine 4 vor dem Komma der Preissteigerung sehen werden. Und hinzu kommt dann noch, als Folge der sich abzeichnenden Lockerung eine massive Konsumwelle. Nämlich zwangweise ist die Sparquote ja auf fast 25% gestiegen. Das wird sich irgendwann entladen. Kommt es jetzt zu der von vielen namentlich konservativen Ökonomen vorausgesagten Inflation? Fragezeichen, frage ich dich.
Inflation als ein Überraschungsphänomen, als ein galoppierendes Phänomen einer wirklich anderen Welt, nein. Was wir sehen, sind das Zusammentreffen ganz, ganz vieler Sondereffekte. Du hast erwähnt die Energiepreise, du hast erwähnt die Mehrwertsteuer. Wir haben den Konsumeffekt aufgrund der, wenn man so will, ungeplanten Ersparnis im Zuge der Pandemie. Vor allen Dingen ja eine Ersparnis, die zustande kam, weil man nicht so reisen konnte, reisen wollte. Das wird alles wieder irgendwie zurückkommen und diese ungeplante Ersparnis wird sich langfristig an dem orientieren, was die Haushalte ein Sparziel haben. Da sich am Arbeitsmarkt ja die Dinge auch in Grenzen halten, sehe ich auch von daher eher eine Rückkehr zu den stabilen Mustern, die wir vorher hatten. Und das alles kennen wir in diesen Zahlen. Und dann haben wir noch diese Nachrütteleffekte aus den Lieferkettenunterbrechungen. Das ist halt doch langwieriger und auch oft mit ganz komischen Dingen verbunden. Also wenn beispielsweise Kuppelprodukte wie Gips, das einfach ja nicht mehr selbst hergestellt wird, sondern sich als Beiprodukt ergibt, bei einer insgesamt schwächeren Konjunktur auch weniger vorhanden ist im Angebot, dann signalisieren auch dort die Preise diese Knappheit. Also meine Überschrift ist eher, es zeigt sich, dass der Mechanismus der relativen Preise funktioniert, so wie er soll. Der zeigt uns nämlich Knappheiten an.
Und Knappheiten bedeutet natürlich Preissteigerung, denn, und zwar umso mehr, ich spiele jetzt meinen Advocatus Diaboli, man es ja nicht leugnen kann, dass, also sagen wir mal, die EZB, bleiben wir mal dabei, also irrsinnige Mengen in den Kreislauf gepumpt hat. Und deswegen haben ja eine ganze Reihe namentlich konservativer Ökonomen, die Inflation eben doch zurückkehren werde, weil Inflation mutmaßlich doch eben in erster Linie ein Geldmengenproblem ist.
Wenn sie dauerhaft wirken soll, ist es eine Mobilisierung der monetären Impulse. Das ist sicherlich so. Man muss sich nur fragen, was ist bisher passiert? Wenn ich mir die Geldmengenaggregate anschaue, dann ist die Zentralbankgeldmenge, also das, was wir auch Geldbasis nennen, das Geldangebot, deutlich angestiegen in der Zeit seit Anfang 2020, Ende 2019. Das zeigt sich aber überhaupt nicht in der Form in der Geldmenge M3, wo die Nachfrage, also die Nutzung von Geld zum Tragen kommt. Und wir haben schon seit längerem gesehen, also Mitarbeiter von mir haben schon vor 5 Jahren entsprechende Analysen auch mal veröffentlicht, dass die Geldmenge nicht mehr den Zusammenhang zu den Inflationserwartungen hat.
Deswegen hat man sich ja auch von Monetary Targeting verabschiedet.
Genau, das war ja schon lange eine sehr skurrile Veranstaltung, selbst zu Bundesbankzeiten. Mehr als in der Hälfte der Jahre, wo die Bundesbank ein Geldmengenziel vorgegeben hat, das sollte ja quasi zwischensteuernd Informationen liefern. Passiert da etwas an Risikoaufbau für Inflation, das nie richtig funktioniert hat? Und wir müssen dann feststellen, dass dieser Zusammenhang so auch nicht wieder zurückgekehrt ist. Erst recht nicht unter der EZB, die ja anfangs eine Zwei-Säulen-Strategie hat. Sie hat auf Inflation direkt geguckt, Inflationserwartungen und die Geldmenge. Und sie hat ja diese eine Säule auch aufgegeben. Insofern, auch die Inflationserwartungen zeigen ja nicht, dass die irgendwohin explodiert sind. Soweit wir sie in den Befragungen beispielsweise sehen, auf 12 und 24 Monaten.
Also Entwarnung meinst du?
Entwarnung insofern, als dass jetzt aus den Argumenten, die vorgetragen werden, jedenfalls nicht die Inflationsgefährdungen ableite. Es ist natürlich so, dass wir einfach Preisimpulse stärker sehen werden. Also wir haben bei der Energie eine ja bewusste Verteuerung auch künftig über den CO2-Preis. Der steigt an, das soll er auch. Er soll ja die Signale geben. Insofern wird sich vor allen Dingen für Energie etwas zeigen. Wenn man auf die Kerninflationsrate schaut, also die ohne Energie und Nahrungsmittel, dann haben wir eher so einen Trend bei 1,5.
Ja, so ein bisschen höher ist es schon. Aber
1,6. Ja. Also der liegt aber am Prozentpunkt Bräter Propter unter dem wir in der Headline-Inflation messen. Und das zeigt ja ein bisschen auch diese Divergenz. Aber ich sehe auch nicht, dass der geldpolitische Impuls über die Zentralbank-Geldmenge sich verändert hätte. Wie gesagt, die Geldmenge an sich, M3, ist einem relativ stabilen Pfad. Mhm.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, also eine Ausdehnung der Geldmenge war ja immer ein hinreichendes Argument, dass sich die Preise erhöhen. Aber es fehlt natürlich noch ein Auslöser. Und ja. Inflation setzt ja letztlich voraus, dass irgendwann auch die Löhne steigen und dass dann die Unternehmen auch ein Argument sehen, die Preise zu erhöhen, um ihre Gewinnmarge konstant zu halten. Das ist also gegenwärtig nicht der Fall. Nämlich interessanterweise, gerade für dieses Jahr sind die Tarifverträge ja schon gelaufen, wird die Lohnentwicklung flach wie ein Brett sein. Ja, aber trotzdem müssen diese Leute natürlich höhere Preise zahlen. Also kommt da nicht doch eine Diskrepanz auf. Ich sehe auch diese Beschleunigung nicht, da die Löhne nicht steigen. Aber gleichwohl sind diese Preisanstiege, gerade weil die Löhne nicht steigen, könnten schon einem sozialen Problem werden.
Ja, wenn man auch hier jetzt wirklich mehr sieht als nur vorübergehende Anpassung, was ich also nicht wirklich erkenne. Jetzt nochmal zur Lohnpolitik, das ist ja ein ganz spannender Punkt. Wir haben uns ja auch abgewöhnt, makroökonomisch über drei Akteure zu reden. Früher war das ganz selbstverständlich. Auch in den 80er und 90er Jahren hat man immer drei Akteure im Zusammenspiel gesehen, die Geldpolitik, die Finanzpolitik und die Lohnpolitik. Mhm. Und die irgendwie alle gleichermaßen zu gucken haben, dass es nicht zur Überforderung beim Produktionspotenzial und damit auch nicht zu einem übermäßigen Druck auf die Preise, auf das Preisniveau in der Breite kommt. Die Lohnpolitik ist faktisch daraus verabschiedet. Wir reden da auch nicht mehr drüber. Die Bundesbank hat schon vor 3-4 Jahren im Monatsbericht entsprechende Studien vorgestellt über die Phillips-Kurve, also die Frage, ob sinkende Arbeitslosigkeit die Lohnstückkosten erhöht, weil man im Grunde dann über andere Knappheiten am Arbeitsmarkt redet. Und dann stellt man fest, diese Phillips-Kurve ist für das letzte Jahrzehnt nach der Finanzkrise ebenso flach wie dieses Brett, was du eben nanntest. Die liegt da wirklich ganz flach. Und wenn man fragt, warum, dann ist es einmal die geringere Bedeutung von Flächentarifverträgen. Es ist die Zuwanderung, die natürlich auch Preisbildung verändert am Arbeitsmarkt. Und es ist die Globalisierung, die Überwälzungsspielräume in der Welt nicht so einfach bietet, wie das früher der Fall war. Also wenn insgesamt die Wettbewerbsdynamik hoch ist, bleibt das auch am Arbeitsmarkt nicht ohne Bedeutung. Und da habe ich auch keine Indikation, dass diese Phillips-Kurve sich dramatisch verändert.
Also sie ist ja nicht mehr existent. Die Phillips-Kurve ist ein Trade-off. Vielleicht, wenn die,
genau, sie, wenn deswegen die sage ich, sie ist flach. Also sie ist dann ist es, also es gibt sie schon, aber ja, das ist die These des Trade-offs. Ja. Ich könnte mir das wünschen wie an einem Menü. Ich war ein bisschen mehr Inflation, dafür ein bisschen weniger Arbeitslosigkeit. Darüber reden wir nicht. Wir haben ja jetzt schon wieder Signale am Arbeitsmarkt und darüber mag es vielleicht ein paar Effekte geben, dass der Fachkräftemangel nicht verschwunden ist durch die Pandemie. Und dass, wenn man sich die Anzahl, die Meldungen der offenen Stellen anschaut, das auch wieder korrigiert. Scheele hat das gerade heute auch in der Meldung deutlich gemacht. Am Arbeitsmarkt hellen sich die Dinge auf.
Ja, aber wie erklärst du denn dann, dass doch eine ganze Reihe von renommierten Ökonomen wie Herr Wieland, Mitglied des Sachverständigenrates in Deutschland, oder auch amerikanische Ökonomen sagen, naja, die Inflation hat geschlafen, aber sie ist dabei, wach zu werden, und wir sollten nicht zu sicher sein, dass wir alles das, was wir gegenwärtig erklären, nur über die Einmaleffekte erklären können. Wenn einmal eine gewisse, sagen wir mal, Preiserwartung da ist, dann kommt die Inflation automatisch.
Ja, aber die Preiserwartung, wie gesagt, in den Professional Forecasters, also in den Umfragen der EZB im Eurosystem, sehen wir nicht weder auf 12 noch nicht auf 24 Monate, dass sich dort ein völlig anderer Trend abbildet. Ich meine, wir hatten einen Rückgang der Inflationserwartungen und deutlich unter die Zielmarge der EZB im letzten Jahr durch die Pandemie. Das kann man ja aber auch plausibel machen. Ja, was sind die Argumente? Ich meine, es sind dann auf der einen Seite in der Tat die monetären Argumente, die hatten wir schon erwähnt, die hattest du schon sozusagen rausgekitzelt, wenn die Geldmenge halt verfügbar ist. Aber nochmal, es ist nicht die Geldmenge, sondern es ist eigentlich eine Geldpolitik gewesen, die eine Bilanzbereinigung der Banken erleichtert hat, zu den entsprechenden Konditionen. Und das andere Argument, was die amerikanischen Ökonomen vortragen, ist die hohen Fiskalimpulse, die in den USA jetzt gesetzt werden, diese 1,9 Billionen US-Dollar, dann noch zusätzlich im Rahmen der Infrastrukturpakete. Und dann wird das verglichen mit Europa und dann schaut man, welche Bedeutung hat Next Generation EU. Das ist ja auch nicht auf ein Jahr. Die Vergleiche sind da auch sehr schwierig. Für die USA, würde ich aber sagen, haben wir eigentlich vom Produktionspotenzial eher Spielräume. Und wir wissen auch, dass das in den USA eher flexibel auch angepasst wird. Und insofern es investive Elemente hat, ist es ja eher auch etwas, was das Produktionspotenzial stärkt, statt es nicht nur einfach ausbeutet oder nachfragt. Insofern, ja, ich würde auch sagen, das muss man sehen. Ich würde nur sagen, das sind eher vielleicht 20% Wahrscheinlichkeit. Und keiner würde mehr die These oder die Aussage von Karl Schiller wagen, der 1968, glaube ich, damals im Vorlauf der Bundestagswahl 69 gesagt hat, die Inflation ist tot wie ein rostiger Nagel. Nicht? Also sie hat schon wieder ein bisschen mehr Glanz, der Nagel. Aber es, trotzdem liegt er da.
Er liegt noch da. Aber das bringt mich natürlich zu der Frage, wir haben ja die verschiedenen Inflationsursachen über die Preisanstiege geredet, aber wir sind weitgehend der gleichen Meinung, dass dieser Anstieg, den wir gegenwärtig sehen, nicht eine Folge der, sagen wir mal, Geldpolitik ist, sondern von angebotsseitigen Effekten. Ganz früher, wenn man mal noch Grimms Märchenbücher liest, da gab es noch keine Inflation, da gab es Teuerung. Und eine Teuerung gab es immer nach einer Missernte, weil das in agrarischen Gesellschaften das Strategische war. Und da erhöhten sich die Preise flächendeckend, alle. Ja? Inflation, der Begriff, kommt ja so aus der frühen Neuzeit. Damals war der Peso die Weltwährung und Europa wurde von Gold und Silber aus Südamerika überschüttet. Und dann sprach man auf einmal von Inflare, von Aufblähen. Aber jetzt haben wir doch einen ganz, ganz witzigen Effekt. Wir haben auf der einen Seite, haben wir ja eine Aufblähung der Geldmenge. Und du sagst dann aber nicht der relevanten M3, aber wir haben eine Inflare, eine Inflation der Geldmenge, aber trotzdem sind die, sagen wir mal, preistreibende Effekte angebotsseitiger Natur, wie Erdöl und. Oder Steuererhöhung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Was, wie war das?
Ja, ich meine insofern das Zitat, was du von dem Kollegen der niederländischen Bank, ist ja nicht ganz verkehrt, wenn man allein mal guckt, was für
Interessen alles auf dem Tisch liegt. Ich kann den Namen so schlecht aussprechen.
Ja, ja. Also rein für sich betrachtet, wir haben die Geldmenge darum liegen, wir haben Energie als Preistreiber und jetzt können wir aus relativ vielen Effekten alle möglichen Anpassungen in den Vorstufen der Produktion. Das sind Corona-Echo-Effekte, die einfach noch nachwirken. Es sind auch zum Teil das Einwirken von protektionistischen Maßnahmen, die ja auch nicht gerade helfen, die Lieferketten leichter zu organisieren. Und insofern muss man auch ein Auge drauf haben, das würde ich schon sagen. Insofern ist es auch für die EZB ein Thema zu gucken, dass das nicht wegläuft. Aber sie kann ja auch durch ihre Argumentation und durch ihre Ankündigung sehr deutlich machen, was sie tut. Sie hat ja, ohne dass sie überhaupt erst über Zinsen reden muss, Möglichkeiten im Bereich des Quantitative Easing, also der unkonventionellen Maßnahmen, die sie seit 2015 nutzt, Möglichkeiten, da auch etwas mehr Tempo rauszunehmen und oder vielleicht auch ganz andere Signale zu geben. Also insofern hat sie die Möglichkeit und sie kann natürlich angesichts mehr Instrumente, die sie heute nutzt, das auch etwas differenzierter zu tun. Früher ging es ja nicht mehr gleich um den, wie ist das so schön, wenn man früher die Nachrichten guckte, so in 70er Jahren, nicht der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat beschlossen, den Diskontzins oder den Lombard dorthin zu setzen. Da hat man ja Wunder, was jetzt passiert ist. So weit wird es nicht kommen.
Ja, ich versuche jetzt trotzdem mal einen kleinen Gegensatz aufzubauen. Also was du eben erzählt hast, Gottfried Haberler, die kennen die jungen Leute gar nicht mehr, war ein bekannter Ökonom, so Anfang des vergangenen Jahrhunderts, und der hat eine tiefe Weisheit ausgesprochen hat, nämlich gesagt, Inflation herrscht dann, wenn die Leute glauben, dass Inflation herrscht. Und könnte es nicht sein, dass sich hierdurch gewisse, sagen wir mal, selbstbeschleunigende Effekte kommen, wenn die Mitteilung, sie meinen, wir haben eine Teuerung, wir haben eine Inflation, die Inflation steht voraus, dass sie dann kommt und möglicherweise verschärft wird durch das Bewusstsein, dass die EZB gar keine geldpolitische Möglichkeit hat, gegenzuhalten. Nämlich, wenn sie zinspolitisch gegenhalten würde, wäre doch eine Reihe von Euro-Ländern pleite.
Da haben wir ein Problem. Das ist sicherlich so. Es gibt schon eine Art fiskalischer Schranke für die Geldpolitik. Ich würde es nicht Dominanz nennen, aber doch Schranke der Geldpolitik, wo sie dann diese Spielräume so nicht hat. Und sie muss ja auch auf den Durchschnitt der Eurozone achten. Ja. Und nun kann man natürlich auch sagen, eine Fed, eine amerikanische Notenbank, würde sich bei 2,5 oder bei 3% im Jahresdurchschnitt auch jetzt nicht sonderlich Sorgen machen. Wir werden, du hattest es erwähnt, in einzelnen Monaten sicher die 4% sehen. Aber es bleibt ja immer die Frage, was sind das für Prozesse? Wenn es dahinter stehen keine monetären Impulse sind, die sich durchgewirkt haben durch die Volkswirtschaft, sondern es sind Veränderungen in einzelnen Märkten, dann ist das nun mal so, dass sich das auch in den Preisen spiegelt. Ist ja auch nicht so, dass die Konsumenten nur gegenüber sich Preiserhöhungen gegenüber finden, sondern sie haben in Sektoren wie im Bereich Textil und anderen ja auch Preissenkungen. Also es gibt ja auch einfach auch dort die Gegeneffekte, weil die Nachfrage in einer anderen Relation steht. Und ich meine, man muss sich immer klar machen, diese Pandemie als Stillstandsökonomie war nicht beendet mit dem massiven Lockdown im Mai vor einem Jahr. Das haben nur alle gemerkt, aber auch ökonomisch nicht. Und das System wieder in Gang zu bringen, führt über ganz, ganz viele Kanäle zu diesen Preiseffekten, weil sich einfach Mengenrelationen so verschieben. Ich meine, nimm den Autobereich. Der Automobilbereich ist 7% Nachfrage nach Halbleitern. Dann haben die im letzten Jahr einfach abbestellt und haben gesagt, ist ja für uns kein Problem, die können ja alle vor Kraft kaum laufen, und haben gesagt, dann bestellen wir sie wieder. Ja, was war passiert? Die ganze Nachfrage hatte sich verschoben hin zur Consumer Electronics und zu sonstigen mikroelektronischen Anwendungen, weil sie war nicht mehr verfügbar für die Automobilbranche, wenn der dann nicht entsprechend Vorsorge getroffen hatte. Und dann kam noch der Brand dieser einen Produktionsstätte hinzu. Da kann man ja nicht sagen, das ist ein Inflationsphänomen. Mhm. Das sind vor allen Dingen auch Preiseffekte, die auch hingenommen werden müssen. Es ist ja immer die Frage, was muss denn eine Notenbank bekämpfen? Bekämpfen muss sie doch die Übertragungseffekte, die Ansteckungseffekte einer Inflation. Mhm. Da sind wir wieder bei der Lohnpolitik und dann war ja immer der klassische Konflikt da. Das sehe ich aber im Augenblick, wir haben ja Gott sei Dank das erwähnt, dies Jahr auch keine Lohnverhandlung, und das wird sich nächstes Jahr vielleicht in Einmalzahlungen und anderen Lösungen auch alles wieder auffangen lassen. Aber ansonsten muss sie auch Veränderungen relativer Preise, die im Preisniveau wirksam werden, hinnehmen. Das sind einfach die Signale, die wir brauchen.
Ja, aber wir vergleichen sehr oft, sagen wir mal, die EZB mit der Fed. Aber ich glaube, das können wir gar nicht. Das Dilemma ist, ja, jeder europäische Staat, der sich verschuldet hat, ist in einer Fremdwährung verschuldet. Das heißt, in einer Währung, die eigene Notenbank, die man nicht mehr hat, gar nicht schaffen kann. Also insofern, glaube ich, kann die Fed immer einen Konkurs der USA verhindern. Mhm. Aber kann die EZB, wenn es jetzt wirklich mal sich die Preiseffekte aus irgendwelchen Gründen darin niederschlagen, dass auch die Zinsen am langen Ende etwas angehoben werden, dann sind doch eine Reihe von Euro-Staaten vom Konkurs bedroht. Könnte dann die EZB, könnte doch da dann kaum reagieren. Das ist eben der Unterschied zwischen FED und EZB.
Das ist, ja, klar. Dann deswegen ist ja auch so richtig, dass wir auch darauf schauen, dass die Länder in ihrem fiskalischen Verhalten einigermaßen Maß halten beziehungsweise klug investieren. Und wenn man den Fall Italien nimmt, den halte ich für den eigentlich zentralen.
Ja, diese Volkswirtschaft kann man nicht retten.
Die kann man nicht retten. Da wird man gucken müssen, was da passiert. Es bleibt dann im Wesentlichen auch ein In-sich-Geschäft. Wer hat denn noch italienische Staatsanleihen? Die italienischen Banken. Und die Haushalte, genau. Insofern kann man auch sagen, das ist dann der Preis, den man dafür in Italien zu zahlen hat, weil man über sehr lange Zeit den Staat zu knapp gehalten hat. Private Vermögen sind deutlich höher im Schnitt als in Deutschland, Geldvermögen zumindest. Und dann wird man das über diese Korrektur hinnehmen. Man wird es gar nicht anders machen können. Wir können Italien nicht in einer Weise entschulden oder umstrukturieren, begleiten, wie wir das bei kleineren Ländern mit Griechenland gesehen haben.
Naja, also einen großen Teil der italienischen Staatsanleihen liegen natürlich bei der FED. Und die wäre natürlich, würde kurzfristig entreichert durch einen Konkurs von Italien. Aber das wäre nicht so ganz dramatisch.
Bei der EZB meinst du?
Entschuldigung, bei der EZB. Also wo ich eigentlich darauf hinweisen will, das heißt, die EZB ist irgendwie so ein Zwitter. Sie ist eine Zentralbank, aber keine nationale Zentralbank. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, regionale Differenzen innerhalb der Eurozone haben, die ist ja heterogener geworden in den letzten Jahren, die ist ja nicht homogener geworden, kommt natürlich auch diese Bank sehr schnell an die Grenzen der Möglichkeit, irgendetwas gegen akzelerierende Inflationserwartungen zu unternehmen. Sie hat sich ja selbst gefesselt eigentlich. Und da könnte ich schon ein Problem sehen, wenn die Märkte das mal spitz gekriegt haben.
Wenn die Story sozusagen an den Märkten ein Investitionsmotiv wird.
Ja.
Das kommt sehr stark auf die kommunikative Leistung an, die EZB da erbringt. Sie ist ja immer noch in ihrer strategischen Neufindung
seit geraumer
oder
Überprüfung Zeit, seit geraumer
der Strategie. Zeit. Das muss ja vielleicht auch anders aufgesetzt werden. Aber das ist in der Tat das Dilemma, auf das wir hier ganz extrem stoßen. Denn wenn das Geld, das man nicht selbst machen kann, wie man früher so schön gesagt hat, weil es eine transnationale Notenbank ist in der Währungsunion, setzt Bedingungen und da muss man die akzeptieren. Das ist zum Teil halt ignoriert worden. Und das, was mir am meisten Sorge macht, dass das in Italien politisch, öffentlich immer verbunden ist mit dem Vorwurf, schuld daran sind die Deutschen. Deutschen. Weil die haben, lassen ja nicht zu, dass wir das, dass das anders gemacht wird. Dabei hat Italien die Schlüssel selbst in der Hand. Die Erwerbsquote in Italien liegt irgendwie bei 62 oder 63%. Sie liegt bei uns bei knapp 80%. Das heißt, wenn die nicht endlich mal den Arbeitsmarkt mobilisieren und mehr Menschen Arbeit ermöglichen in dieser Volkswirtschaft, dann werden sie es, andere werden es für sie nicht tun können. Ja, und das Schlimme ist, sie erzählen national die Story, sie hätten da gar nichts mit zu tun. Der Einzige, der jetzt ein bisschen mutig war, war Draghi in seiner Einbringungsrede im Parlament für das Programm Next Generation EU der italienischen Regierung. Mhm. Das ist auch ambitioniert. Da ist auch vieles angesprochen und das ist auch mit einer Ehrlichkeit versehen. Die Frage ist nur, hat er überhaupt die Zeit und hat er überhaupt die Möglichkeiten, es dann durchzusetzen. Und da kann man große Zweifel haben. Also Italien kann uns noch Freude machen.
Aber wenn wir mal ein Zwischenresümee ziehen würden, würdest du sagen, was wir gegenwärtig haben, ist ein Preisanstieg, der ist markant. Der trägt aber bislang mehr die Charakteristika einer Teuerung. Und genau. Er ist nicht von der überschüssigen Geldmenge ausgelöst worden. Das glaube ich, das sollte man vielleicht mal festhalten. Allerdings sehe ich schon ein gewisses Risiko. Wenn sich dieser Glaube an steigende Preise einmal verfestigt hat, sind natürlich die Handlungsmöglichkeiten der EZB sehr viel geringer als die der FED, da nämlich die EZB eigentlich keinen Anstieg der Zinsen am langen Ende sich leisten kann, im Interesse des Zusammenhalts der Union.
Genau, das ist sozusagen, wenn man sagen, auf zwei Ebenen und auf zwei Zeitschichten ist das unterwegs. Ja. Aktuell aber leitet sich daraus ja nicht ab, dass die EZB jetzt deswegen schon etwas tun könnte und tun müsste. Kann sie auch nicht, aber es ist vor allen Dingen eigentlich ein Appell an diejenigen Akteure in den Volkswirtschaften, die sonst die Transmission in der Inflation zu verantworten hätten. Das heißt, Lohnpolitik sollte auch im nächsten Jahr verantwortlich sein.
Ja, richtig, aber das, gut, jetzt sprach der Arbeitgebervertreter. Aber
nee, das ist auch ökonomisch nicht. Also die Dinge hat auch immer der Sachverständige gerade schon aufgeschrieben und der musste gar nicht dafür das IW befragen, weil natürlich rein makroökonomisch betrachtet ist, auch wenn die Lohnpolitik solche Signale senden wollte, sie das tun können. Ich erwarte das nicht, weil es einfach in all den letzten 10, 5, also eigentlich seit 1996, 97 keine Lohnpolitik mehr gegeben hat, die einen Konflikt getrieben hat, um wirklich hier zu einer anderen Verteilungsrelation zu kommen. Im Grunde hat sie auch keine Argumente dafür. Die Lohnquote ist wieder angestiegen. Die Lohnquote ist ja auch mit der Beschäftigung in der EU-Maße korreliert. Es war eine Beschäftigung zu guten Löhnen. So, und von daher, das Waterloo der Lohnpolitik war die Frühjahr 1995, die Tarifrunde Metall- und Elektroindustrie. Das, glaube ich, wollen beide Seiten nicht mehr wiedererleben. Deswegen wäre meine These, dass das dich auch nächstes Jahr wieder beruhigt, vor allen Dingen auch, wenn sich die monatlichen Entwicklungen bei den Preisraten dann auch wieder beruhigt haben.
Ich teile deine Analyse, weise aber trotzdem zurück und daraus kommt mein gewisses Bauchkribbeln. Sollte sich einmal in der Bevölkerung eine Inflationserwartung durchsetzen, sind die Reaktionsmöglichkeiten der FED darauf, der EZB darauf, sehr viel geringer als die andere Notenbank, eben aus dem Dilemma, da die einzelnen Staaten ja in einer Währung verschuldet sind, die die eigene Notenbank, die sie nicht mehr haben, nicht mehr schaffen kann. Und das, da sehe ich eigentlich das große Risiko. Die EZB ist bei weitem nicht so handlungsfähig, auf Inflationserwartungen zu reagieren wie die FED. Sehe ich ein
das
Risiko.
Das haben wir, glaube ich, gut rausgearbeitet. Ist auch das Risiko. Auf der anderen Seite, denke ich aber, sollte man nicht vergessen, dass in den Zeiten als beispielsweise nach Beginn der Währungsunion, das Stichwort der gefühlten Inflation, ja sehr öffentlich wurde, das ja auch nicht die Märkte irritiert hat. Also da hat der Konsument, da habe ich tollste Diskussionen erlebt.
Brachinger hat die ja erfunden. Brachinger, die
gefühlte Genau, der ist leider Inflation. Schon verstorben, deswegen wird das auch nicht mehr gerechnet. Das ist eigentlich ein spannendes Konzept. Das kann man ja versuchen, dann an den Dingen noch zu entwickeln. Nur, was ich sagen wollte, die Tatsache, dass die Menschen damals gefühlt hohe Inflationsraten irgendwo gesehen haben oder empfunden haben, hat ja nicht zu dieser Marktentwicklung geführt, die du jetzt so als Risiko beschreibst. Also der Zwischenstep ist, glaube ich, der schwächste in dem Risikoargument. Das Eigentliche ist dann, wenn es denn käme und die Märkte würden so reagieren, was könnte die Zentralbank tun? Da sind wir einig. Sie hat nicht die Gefechtslage wie die FED vor der Nase. Aber der Weg dahin, den halte ich mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit für plausibel, sodass das der Ausgangsbefund, wir haben Teuerungsphänomene, erst einmal der zentrale ist.
Damit bedanke ich mich bei dir. Wir waren diesmal erschreckend einig. Das muss sich bei der nächsten Diskussion, wenn wir über Parteiprogramme mal wieder diskutieren werden, ändern. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Thank you.